Gestern Abend haben wir uns diesen ersten 7er-Zyklus von diesen drei zusammenhängenden Zyklen angeschaut mit den 7 Siegeln, die aus dem Kapitel 5 heraus entstanden sind, und haben gesehen, dass Jesus sozusagen auch darüber die Autorität hat, denn ihm ist die Vollmacht zugesprochen worden, diese Siegel zu öffnen. Und das bedeutet, dass uns damit die Offenbarung sagt, Jesus wird definiert als der, der die Hoheit hat über das Weltgeschehen, auch über die Katastrophen dieser Welt. Und dass alles auch auf ein Ziel zugeht, haben zunächst mal diese 4 apokalyptischen Reiter gesehen, und haben gesehen, dass diese Welt diese verschiedenen Katastrophen trifft, haben dann beim 5. Siegel gesehen, dass eine von diesen Katastrophen der Welt die leidende Kirche ist, der dann aber Trost und Hoffnung zugesprochen wird, und dass dann das 6. Siegel uns an das vorläufige Ende führt, sozusagen in die Endzeitstimmung, wo man eigentlich den wiederkommenden Herrn erwartet und sogar seine Wiederkunft fürchtet, steht da. Man fürchtet den Zorn des Lammes, aber sind dann so beim 6. Siegel gelandet, um dann in Kapitel 7 hineingenommen zu werden in diese Fokussierung auf die Versiegelten, dass die Kirche, dass die Christenheit sozusagen mitten in diesen Katastrophen auch einen ganz besonderen Schutz genießen. Und dieser Schutz wird hier zugesagt, indem wir lesen, dass sie unter dem Siegel des Lammes sind. Und in meinem Verständnis sehen wir hier die gleiche Realität zweimal dargestellt. Übrigens eine ganz typische biblische, hebräische Art und Weise, Dinge zu präsentieren. Deshalb hast du auch 2 Schöpfungsberichte. Du hast im Alten Testament zweimal die Stiftshütte erklärt. Viele Dinge, die wichtig sind, werden zweimal gesagt. Das ist auch ein Prinzip im hebräischen Denken. Eine Wahrheit muss aus mindestens zweierlei Zeugen bezeugt werden. Und das ist ein typischer Stil auch, dass du eine Sache zweimal siehst, auch der Parallelismus. Es ist eine ganz typisch hebräische Denkart. Eine Sache wird 2, 3, oft auch häufiger noch dann bestätigt, wiederholt oder auch dann mal ein bisschen kontrastiert. Und so hast du in Kapitel 7 diese 2 Zugänge oder Perspektiven auf diese 144.000 oder auf die große, unzählbare, bunte Schar von denen, die am Heil des Lammes teilhaben. Und das sind wir, die wir unsere Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Das ist ja, wenn du diese Bilder jetzt wortwörtlich nimmst, ist ja schräg. Also wer mit diesen Bildern nicht vertraut ist, der denkt gleich, was ist denn das? Wie kann ich mein Kleid im Blut reinwaschen? Aber das ist natürlich eine Bildersprache. Das wissen wir, dass das Blut des Lammes uns reinwäscht von aller Schuld. Ja, das ist hier die Erlösung durch den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus. Das sind wir Christen, die hier beschrieben werden. Und wir sind eben hineingenommen in diese Realität, auf die die Offenbarung immer wieder zurückkommt. Das ist unerlässlich, das ist in all den Katastrophen und Zyklen und den Geschehnissen dieser Welt eine fixe Wahrheit. Wir gehören dem Heil des Lammes. Punkt. Und das wird immer wiederholt, wird gesteigert und wird am Ende zu einem großen Finale geführt. Dann haben wir also die 6 Siegel angeschaut und sind dann voller Erwartung zum 7. Siegel gekommen mit Kapitel 8 und haben dann eben diese halbe Stunde aushalten müssen im Himmel. Oder der Johannes hat das aushalten müssen und das hat Spannung aufgebaut. Wird jetzt alles neu? Kommt jetzt die endgültige Erlösung? Kommt Christus jetzt wieder? Und dann werden wir eines Besseren belehrt. Nein, es geht nochmal weiter. Aber in dem, was passiert, in dem, was in dieser Welt geschieht während der Zeit der Gemeinde, zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu, bei all den Katastrophen, die passieren, bei all dem Leiden der Kirche, haben wir Christen einen entscheidenden Anteil durch unsere Gebete. Das wird in Kapitel 8, Vers 1 folgende dann so ganz stark gesagt. dass die Gebete der Heiligen aufsteigen und dann in Donner, Blitzen und Stimmen und Erdbeben wieder herabkommen auf die Erde. Und diese Beschreibung hat uns erinnert an die Beschreibungen rund ums sechste Siegel, wo es um die Wiederkunft Jesu geht. Das heißt also, wir sind als Christen mit hineingenommen, so lese ich das, dass wir das Wiederkommen Jesu vorbereiten, dass wir auch die Menschen auf das Wiederkommen Jesu vorbereiten, dass unsere Gebete als Ausdruck unseres Glaubens entsprechend daran mitwirken. Ihr Lieben, da könnte man natürlich jedes Mal ein Fass öffnen. Da könnte man jedes Mal eine Predigt halten. Wenn die Gebete gesprochen werden am Räucheraltar, es ist ja nicht so, als ob wir nur beten sollen. Wenn du am Räucheraltar standst im Tempel, in der Stiftshütte, dann hast du einen Weg bis dahin schon hinter dir gehabt. Du stellst dich nicht einfach zum Räucheraltar und betest. Wenn ein Israelit am Räucheraltar stand oder der Priester in Stellvertretung des Volkes am Räucheraltar stand, dann musste er vorher schon die anderen 5 Stationen hinter sich gegangen haben. Er musste den richtigen Eingang gewählt haben, sonst kommst du gar nicht rein. Und es gibt nur eine Tür, die heißt Jesus Christus. Der musste am Brandopferaltar vorbei. Ohne Opfer, ohne Sündenvergebung kommst du nicht weiter. Gibt's keine gültigen Gebete. Dann kommst du zu dem Wasser, zum Reinigungsbecken, wo du deine eigene Verunreinigung, aber vielleicht auch die aufgegabelte Verunreinigung des Alltags wegwäscht. Wo du dann hineingehst in den inneren Bereich und dann auch noch nicht. Du siehst zwar schon den Räucheraltar vor dir, aber bevor du zum Räucheraltar kommen darfst, musst du erstmal rechts anschauen, da sind die 12 Schaubrote, die ein Stück weit meinen Alltag präsentieren. Indem ich abhängig bin davon, dass Gott etwas wachsen lässt, was ich dann mit meiner Arbeit zu Brot verwandle. Aber mein Alltag, der von den Schaubroten dargestellt wird, ist nur sichtbar im Licht des Leuchters auf der linken Seite. Dieser Leuchter ist dieser 7-Arm-Leuchter, der morgens und abends bestückt werden sollte mit dem Öl des Heiligen Geistes. Also, und das Wort Gottes wird repräsentiert. Also das sind alles Dinge, ich muss mein Leben im Lichte des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes sortieren, meine ganzen Anliegen klären, und wenn ich dann mit mir selber sozusagen fertig bin, meine Anliegen geklärt sind, dann komme ich erst zum Räucheraltar und da bin ich ganz frei von mir und frei für Gott. Deshalb ist der Räucheraltar letztendlich der Ort, wo es um Gott geht, um Anbetung geht. Ich habe jetzt mir dienen lassen, indem Gott mich frei macht von dem, was mich belastet, was mich trennt von ihm, und jetzt stehe ich vor der Heiligkeit Gottes. Alles, was mich trennt, ist der Vorhang. Und wir wissen, dass durch Jesus als hoher Priester dieser Vorhang zur Seite gezogen ist und wir durch die Gebete sozusagen Anteil haben an der heiligsten Gegenwart Gottes. Wir sind, wenn wir am Räucheraltar sind, eigentlich vor dem Thron. Ja, deshalb, wenn wir das so lesen, da will auch Johannes Assoziationen lösen, und das darf dich animieren, mal innezuhalten und zu fragen, ja, also wie komme ich denn dazu zu beten? Es ist also nicht nur, dass wir beten, sondern es ist der ganze Vollzug des christlichen Glaubens damit gemeint, der natürlich in die Anbetung führt. Und Anbetung ist das Größte, wo es nachher hingehen kann, aber der Weg dahin ist nicht billig. Da müssen wir heute ein bisschen aufpassen, weil es ist die Gefahr, dass wir mal eben Lobpreis machen und das mit Anbetung verwechseln. Lobpreis machen ist nicht anbeten. Lobpreis machen kann Teil dieses Weges sein und kann auch Ausdruck von Anbetung sein, aber es ersetzt diesen Weg nicht. Ja? Deshalb ist der Weg zum Räucheraltar nicht nur die Anbetung, der Lobpreis Teil des Gottesdienstes, sondern eigentlich der Weg des ganzen Gottesdienstes. Das ist ein eigenes Thema, aber ich dachte, ich bringe es mal hier kurz mit ein. Aber was hier so spannend ist, ist jetzt, dass jetzt mit den 7 Posaunen sozusagen fortgesetzt wird, dass sich das Gebet der Gläubigen in den ersten Versen von Kapitel 8 mit dem Engel verbindet, der jetzt kommt, an den Altar tritt und der jetzt dann nachher sozusagen beginnt mit der ersten Posaune. Und dann kommen die Engel mit ihren Posaunen. Und was jetzt passiert anhand mit diesen 6, 7 Posaunen, die jetzt folgen, verbindet sich also aufs Engste mit den Gebeten, mit dem Glauben der Christen. Das heißt, zunächst mal sagt das Kapitel auch, wir sind mitbeteiligt auch an den Katastrophen oder an dem Geschehen dieser Welt und mit dem, wie Gott darin handelt und was er damit vorhat. Wir Christen als Kirche sind damit hineingenommen. Das ist eine erste Beobachtung. Das nimmt sich somit ins Kapitel 8 und 9 dann hinein. Was wir hier sehen werden jetzt ab Kapitel 8, Vers 6 und ins Kapitel 9 hinein, diese ersten sechs Posaunen, ich gebe euch wieder einen kurzen Überblick, sind zunächst einmal vier Katastrophen, wieder so eine Viererzahl, die schon wie bei den Siegeln auch so in sich geschlossen ist. Und ich sage euch gleich, ich glaube, das sind vier Naturkatastrophen. Das sind vier Szenarien, die Naturkatastrophen darstellen. Und dann hast du zwei weitere Katastrophen, die fünfte und die sechste Posaune. Und die treffen dann den Menschen direkt. Die ersten vier treffen den Menschen indirekt, indem es erstmal nur die Natur trifft, die Schöpfung. Aber die Posaune 5 und 6 treffen den Menschen direkt, unmittelbar, und zwar mit absoluter Wucht. Dies werden wir uns gleich anschauen, mit zwei furchtbaren Symbolen verbunden. Das ist Horrorszenario. Da werden Horrorszenarien wahr. Schlimmste Träume werden wahr, könnte man so ein bisschen drüber schreiben. Oder der Stoff, aus dem ein Horrorfilm besteht, könnte man das Ganze auch benennen. Ganz schräg. Aber wenn jetzt hier Posaunen geblasen werden, nach den Siegeln, was könnten die Posaunen sagen? Wenn die Siegel die Frage geklärt haben, wer hat die Autorität über das, was in dieser Welt geschieht? Wer hat das erste, letzte Wort? An wem muss alles vorbei? Am Lamm. Das haben die Siegel geklärt. Die Posaunen, die unter anderem, wenn man in Joel 2 liest, das könnt ihr dazu schreiben, Joel 2, gibt einerseits eine Erklärung für die Posaunen, aber auch dann schon für die Heuschrecken, die wir nachher sehen werden. Joel 2 ist so eine prophetische Sicht aus dem Alten Testament. Und unter anderem bei Joel 2 siehst du, dass Posaunen Ankündigungen sind. Das sind Warnungen. Der Posaunenschall oder der Schofar, das diente zur Warnung, unter anderem auch zum Sammeln und so weiter. Aber es war eine Ankündigung auf jeden Fall. Es war eine Mitteilung. Das heißt, hier haben wir sozusagen einen mitteilenden Dienst beschrieben, in dem die Gemeinde durch ihre Gebete und wir werden nachher sehen auch durch ihre Verkündigung, durch ihr Zeugnis konkretes Anteil hat. Wir können unterm Strich sagen, Gott richtet nie, ohne gewarnt zu haben. Gott richtet nie, ohne gewarnt zu haben. Die Menschheit ist gewarnt. Und Gott ist fair. Und er ist nicht einfach nur seiner Laune ausgeliefert, dass er mal richten will, sondern wenn er richtet, dann ist er gerecht genug, dass er die Menschheit warnt. Das sagen die Posaunen. Und er warnt, um Buße zu sehen und zu wecken. Und auch das im Vorfeld schon. Das Kapitel oder diese Reihe der Posaunen mündet bei der Frage, wo führen jetzt diese Katastrophen zur Buße? Und das Schlimme ist, dass du bei der sechsten Posaune feststellst, nein, die Menschheit verweigert sich der Buße. Also was hier passiert ist, Gottes Ankündigung durch Katastrophen, die er zulässt, durch das Zeugnis und die Gebete der Kirche, der Christenheit, mit dem Ziel, Buße zu wecken in dieser Welt. Und die Beobachtung ist zunächst einmal, dass diese Buße durch die Katastrophen nicht geschieht. So habt ihr mal einen ersten Überblick über das, was wir da jetzt lesen. Aber ich möchte uns trotzdem gönnen, dass wir diese Bilder auch direkt gehört haben. Und das lesen wir uns jetzt. Ab Vers 6 in Kapitel 8. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu blasen, und der erste blies seine Posaune, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde, und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel blies seine Posaune und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und der dritte Engel blies seine Posaune und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel blies seine Posaune und es wurden geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien in der Nacht desgleichen und in der Nacht desgleichen. Und ich sah und ich hörte, interessant, beides zusammen. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, 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 dreimal. Denen, die auf Erde wohnen, wegen der anderen Posaunen der drei Engel, die noch blasen sollen, das sind jetzt drei Wehs, die den nächsten drei Posaunen zugeordnet werden, denn die tun jetzt wirklich weh, denn die treffen dann den Menschen direkt. Das ist eine warnende, verstärkende Zusatzbotschaft oder ein Zusatzelement, was hier eingefügt wird, dieser Adler, der dreimal weh ruft. Und dann geht's weiter in die drei Ws oder in die verbleibenden Posaunen. Und der fünfte Engel blies seine Posaune und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben und er tat den Brunnen des Abgrunds auf und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens und es wurde verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Heuschrecken, die sich mit Skorpionen verbinden. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht, dass sie töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sehen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen. Und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz. Und sie hatten Haar wie Frauenhaar und Zähne wie Löwenzähne. Und hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln. Und in ihren Schwänzen war ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen 5 Monate lang. Sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds, und sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon, auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Das erste Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen noch 2 Wehe danach. Und der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu den zum sechsten Engel, der die Posaune hatte, lass los die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurde zugelassen, die 4 Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel 1000 mal 1000 und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen 3 Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Denn die Kraft der Rosse war in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und beide Häupter, und mit denen taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Wow, das will erstmal verarbeitet werden. So ist es. Also Science-Fiction-Fans, Fantasy-Fans sagen, boah, die Jugend wird sagen, geil, ne, ist heute nicht mehr modern. Das ist ein unglaublicher Stil hier, das ist mächtig und das muss verarbeitet werden. Das sind starke, starke Bilder. Finale haben wir gesehen, nach all dem, was wir hier mitgeteilt bekommen oder sehen dürfen mit Johannes, Ergebnis ist unterm Strich, das, was es auswirken soll, geschieht nicht, nämlich Buße. Ja, da führt's hin. Das ist die größte Trauer. Ich glaube, das Schlimmste von dem ganzen grad Gelesenen ist nicht, was da passiert, sondern was es nicht auslöst. Es führt die Menschheit nicht zur Buße und nicht zur Erkenntnis ihrer Sünden und zur Hinkehr zu Gott. Aber was haben wir da gesehen? Nochmal langsam. Wir haben zunächst einmal diese ersten vier Posaunen gelesen. Und ihr habt dort gesehen, es trifft hauptsächlich die Schöpfung. Es sind eher Beschreibungen, die die geschaffene Natur, das Leben jetzt rund um den Menschen sozusagen betreffen. Aber durch das, was diese Schöpfung trifft, wird auch der Mensch mit getroffen indirekt. Und da hast du jetzt Bilder, die einerseits sofort sich als Bilder erklären, weil sie unter anderem zum Beispiel auch an die Plagen Ägyptens erinnern. Woran erinnert mich das? Immer die Frage. Unter anderem erkennst du manche Plagen, manche der 12 Plagen, die Ägypten getroffen haben. Damals schon das gleiche Prinzip. Gott hat Ägypten geschlagen, um sie zur Buße zu führen, aber in dem Fall hat er das Herz des Pharaos auch verhärtet. Es sollte noch nicht sein, dass Buße geschieht. Und es geschieht dann keine Buße. Und dieses Szenario der Plagen in Ägypten wird hier sozusagen in Erinnerung gerufen, neben so manchen Prophetenworten, unter anderem eben auch nachher dann Joel. Aber das ist mal das eine. Und ich würde auch sagen, dass diese Bilder tatsächlich bildhaft uns etwas sagen wollen, nämlich, dass hier tatsächlich auch Naturkatastrophen und Katastrophen, die eben das geschaffene Leben, die geschaffene Welt treffen, gemeint ist. Das ist eine Beschreibung dessen. Das wird genährt dann auch dadurch, dass manches von dem, was wir dort lesen, finden, offenbar auch an tatsächliche Katastrophen erinnern kann. Denn Johannes schreibt sehr wahrscheinlich, zum Beispiel bei der zweiten Posaune, lesen wir von einem Berg, einem Feuerberg, der ins Meer stürzt. Ja? Und Johannes schreibt ein paar Jahre, nachdem der Vesuv ausgebrochen war und Pompeji begraben hatte. Das war damals schon, das war ein ganz frisches Erleben. Das war eine apokalyptische Erfahrung damals für die damalige Welt. Und Johannes war nicht weit davon. Das ist hier südlich von uns gewesen. Ja? Und da ist ein Feuerberg tatsächlich ins Wasser gestürzt. Und hat damit natürlich auch das Wasser verunreinigt, das Mittelmeer verunreinigt, die Tiere im Meer mit betroffen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Bild auch genommen wird, weil es gerade dem Johannes auch so ganz oder seiner ganzen Hörerschaft so konkret vor Augen ist. Man wusste, aha, das war ja gerade. Und was Gott damit letztendlich auch sagt, schaut mal, diese Katastrophe, dass der Vulkan da ins Wasser ausgebrochen ist und diese Stadt begraben hat und so viel mitgerissen hat, das sollte man auch durchaus Gott zuordnen dürfen. Gott ist da mit beteiligt. Das sollte man als Warnung verstehen. Das sollte uns Menschen eigentlich in das Suchen nach Gott treiben. Ja? Und das finde ich sehr spannend, dass man das sehen, weil ich glaube nicht, dass mit diesen Posaunen und diesen Plagen jetzt nur einzelne Katastrophen gemeint sind, die der Reihe nach passieren, sondern ich glaube, wie ich es öfter schon gesagt habe, dass das Realitäten beschreibt, die sich durchaus über die Geschichte der Kirche und der Welt bis hin zum zweiten Wiederkommen Jesu immer wieder auch wiederholen. Das heißt, dieses echte Erleben wird hier zu einer Metapher für eine Realität, nämlich es werden Katastrophen kommen, die euch als Menschen auch unmittelbar mit betreffen. In dem Fall war das Mittelmeer betroffen. Was war denn, wenn das Mittelmeer betroffen ist? Was war denn mit betroffen? Handelswege waren betroffen. Die Wirtschaft war mit betroffen. Naturkatastrophen betreffen den Menschen auch oftmals sehr direkt. Und von daher trifft es schon auch den Menschen über diese Katastrophen. Und wenn wir so eine ganz, wir können ja ein paar ganz aktuelle Katastrophen auch in Erinnerung rufen, die Flutkatastrophe in Asien 2004. Und wir können von Corona können wir auch reden. Das ist ein Virus, das die Menschheit sozusagen lahmlegt, das Wirtschaftswege lahmlegt, das ganz große Folgen hat. Es ist eine Naturkatastrophe, aber letztendlich ist es weit mehr als das. Es betrifft den Menschen. Und was damals für den Vesuv galt und für alle Katastrophen zwischendrin, gilt auch für Corona, für diese Pandemie. Eines soll sie auf jeden Fall bewirken. Und ich weiß nicht, ob sie es getan hat. Ein Suchen nach Gott. Und ich muss ganz oft echt, habe ich gesagt über die letzten Monate, ich vermisse dieses Suchen, ich vermisse dieses Fragen. Ich vermisse auch dieses verzweifelte Beten. Aber das sollte eigentlich ausgelöst werden durch das. Und vielleicht hat dann diese kleine, lokale Hochwasserkatastrophe in Deutschland mehr von dem ausgelöst. Vielleicht war der Schock gerade stärker. Was immer wir an Naturkatastrophen erleben, wir sollen nicht groß ins Philosophieren kommen, warum lässt Gott das zu? Wenn er das zulässt, hat er ein Ziel, die Menschheit zu warnen und sie zur Buße zu führen. Das sind also die ersten vier Naturkatastrophen, die beschrieben werden. Es wird etwas dazu gesagt, nämlich jeweils der dritte Teil, dass, wenn du das vergleichst mit den Katastrophen der ersten vier Siegel, da war es jeweils ein Viertel. Das heißt, in der Anzahl, in der Ausweitung der Katastrophen sehen wir eine Steigerung. Ich glaube, dass es grundsätzlich die gleiche Realität beschreibt wie die Siegel, nur mit etwas neuen Bildern und eine erweiterte Sicht auf diese Katastrophen. Es werden diese Welt verschiedene Nöte und Katastrophen treffen und sie haben zum Anlass, dass sie die Menschheit zur Buße führen. Ja?
Also, ich kann mich nicht so gut ausdrücken. In dem davor bei den Siegeln, da wurde ja noch gesagt, der Natur darf nichts gemacht werden. Und erst wurden die versiegelt und jetzt darf ja die Natur total angegriffen werden.
Genau. Interessant, ne? Dass du in Kapitel 7 hat es geheißen, dieser Engel, dem gesagt wurde, du sollst der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden tun, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Weil diese Naturkatastrophen, die waren da ja jetzt noch nicht beschrieben, habe ich auch gesehen. Ich beziehe das, du musst ein bisschen mit rübernehmen. Frage wäre jetzt, heißt es, dass diese Naturkatastrophen die Christen nicht treffen? Kann es nicht bedeuten? Kann es nicht betreffen? Betrifft es denn die Christen vielleicht in einer gewissen Weise doch? Weil was wollen die Naturkatastrophen auslösen? Sie wollen Buße auslösen. Und die versiegelt sind, die haben schon Buße getan. Dieses Problem ist für sie schon gelöst. Ja? Ich muss nicht erschrecken. Ich muss keine Angst vor den Naturkatastrophen haben. Sie sind versiegelt im Frieden, in dem Heil des Lammes. Natürlich können mich Naturkatastrophen treffen, aber sie können mir nicht wirklich zur Katastrophe werden. Das ist ja auch so eine Sache bei uns Christen in der Pandemie. Ja, dass wir natürlich auch mit betroffen sind, dass das auch Not auslöst und auch hier und da mal eine Sorge. Aber ihr Lieben, Angst ist nicht die Reaktion, die uns entspricht als Versiegelte des Lammes. Ist wirklich der Tod die größte Katastrophe? Da haben wir ein Problem, Leute. Wenn wirklich das Sterben an diesem Virus unser größtes Problem ist, dann haben wir Christen ein massives Problem. Denn was ist denn unsere große Hoffnung? Dass das Sterben Gewinn ist. Wir sollten eine große Gelassenheit ausstrahlen. Natürlich nicht leichtfertig mit dem umgehen, weil es ja nicht nur mich betrifft, sondern auch Menschen um mich herum. Aber wofür wir Christen stehen sollten, ist bei aller Weisheit und einem guten Umgang und so weiter und Respekt vor Maßnahmen, gar keine Frage, dass wir aber nicht Angst haben. Dass wir nicht von Angst getrieben werden. Und deshalb glaube ich, dass das durchaus auch da drin ist, wer versiegelt ist, den können die Katastrophen in der Substanz nicht treffen, auch wenn sie an dem sterben sollten. Okay?
Wenn man jetzt an die Pandemie denkt, denkst du, dass es dann sinnvoller ist, in dieser Situation um Buße zu beten und um fragen nach Gott, statt dass Gott diese Pandemie wegnimmt
und den
Stoff singt und alles genau. Wieder in die Bequemlichkeit und in die Normalität zurückführt?
Ich würde das so sagen, ja. Also natürlich bete ich auch um Bewahrung, aber wir sind im Westen so verwöhnt, dass wir immer Leiden, wir wollen Leiden verhindern. Und wir, das ist menschlich, ja, aber das heißt, wie menschlich auch unser christlicher Glaube im Westen geworden ist, weil es kann nicht nur darum gehen, dass wir Leiden verhindern, sondern dass das Leiden an ein Ziel führt. Und wir müssen Leiden lernen auszuhalten, ja, und wir schaffen das nicht mehr. Aber ein Großteil der Kirche weltweit ist so ans Leiden gewöhnt. Beispielsweise zum Beispiel hatte ich in den Tagen hier, als in Deutschland die Wasserkatastrophe war, habe ich Besuch von 4 Filipinos gehabt, die bei uns ein paar Tage Urlaub gemacht haben. Und die haben mir erzählt, Daniel, das ist furchtbar in Deutschland, aber weißt du, auf den Philippinen ist das bei uns Alltag. Wir leben seit Jahrzehnten mit dem, dass ständig solche Stürme sind und Flutkatastrophen und Menschen zu Tode kommen. Wenn wir nicht gelernt hätten, in dem auch unsere Fröhlichkeit zu bewahren, unsere Lebensfreude, unseren Glauben, ja, sagt mir, dass es Menschen gibt auf der Welt, die sich den Luxus nicht leisten können, Leiden ständig zu verhindern. Ja, wir sind an diesen Luxus gewöhnt. Das Sterben haben wir verdrängt aus der Öffentlichkeit. Über den Tod darf man nicht reden. Sterben darf keine Option sein. Aber was wäre denn, wenn uns die Pandemie daran erinnert hat, dass das Sterben durchaus eine Option ist, und zwar eine hundertprozentige? Könnte es sein, dass die Pandemie vielleicht diese Botschaft ausstrahlen sollte und dass wir uns fragen sollten, ja, wie bereiten wir uns denn auf diese hundertprozentige Option des Sterbens vor? Ist das nicht eine Riesengnade, dass wir eine Pandemie erleben dürfen, die uns daran erinnert? Das könnte die Botschaft hier sein.
Wie gebe ich diese Botschaft weiter an mich andere?
Indem du sie verkörperst, indem du mittendrin diesen Frieden, diese Hoffnung ausstrahlst und das den Leuten nicht um die Ohren schmeißt, aber einfach ihnen vorlebst, dass sie sagen, wie kann das sein, dass du vielleicht auch gerade so betroffen bist, aber so eine Ruhe hast. Das meine ich damit. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier so arrogant auftreten müssten. Leute, ihr müsst, ja, da müssen wir aufpassen, wie wir das vermitteln. Wir sehen nachher dann, dass in Kapitel 10 und 11 wird dann eine Beschreibung der Kirche folgen, der Christenheit, die mittendrin kraftvolles Zeugnis geben. Ja, aber das ist hier, also das sind die ersten 4 Posaunen, aber ihr Lieben, das ist jetzt mal nur der Anfang gewesen. Die Naturkatastrophen, das ist das eine, ja?
Also ich bin jetzt auch ein bisschen dazu übergegangen, christliche Flyer zu verteilen. Also
ja.
Auch im Einkaufskörper oder so.
Ja. Ja. Ja, also wir Christen sind dazu berufen, gerade in den Katastrophen der Welt Zeugnis zu sein. Wie wir das sind, auf vielerlei Weise, unterschiedliche Begabungen und so weiter. Aber wir sind berufen, Zeuge zu sein für die Hoffnung und für das Heil in Christus. Ja? Und Buße heißt ja nicht ja, Gerichtsbotschaft. Gerichtsbotschaft ist Heilsbotschaft. Ja? Aber wenn wir vom Heil reden, dann müssen wir eben auch vom Gericht reden. Weil Heil heißt ja Verschonung vor Gericht. So, wir können nicht vom Heil reden, ohne auch zumindest zu wissen und vorauszusetzen, dass es Verlorenheit gibt. Das war mal eine spannende Diskussion, die ich hier hatte, eine Podiumsdiskussion unter Theologen, wo es um Mission ging. Und ich dann irgendwann auch so schmunzelnd einfügte, ich wusste, dass das jetzt auf Widerstand stoßen wird, sage ich aber, wir gehen ja alle davon aus, dass das von einer Verlorenheit der Menschheit gilt. Und deshalb christliches Zeugnis heißt, wir wollen Menschen auch bewahren vor dem Heil, vor dem Unheil. Und da waren nicht alle meiner Kollegen eins, dass man von Unheil ausgeht, von Verlorenheit ausgeht heutzutage noch. Jeder hat seinen Weg des Heils. Aber also das ist drin. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Du hast auch dich gemeldet.
Ich denke, das Gebet ist Weisheit.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich im Krankenhaus unten. Ich bin total in Not, von morgens bis abends.
Ja.
Und du kannst nicht essen, du kannst rennen, du hörst nur zu. Und 10 Patienten haben 10 Not.
Mhm.
Wirklich Not.
Ja.
Und da ist wirklich Weisheit dann gesagt, was sage ich wann zu wem? Weil der Arbeit. Kann ja nicht weg an der Illusion. Kann ja nicht weg. Wenn ich hinter sich von dir in meinem Kopf
hatte. Nein, genau. Und zunächst mal, solange wir im Kapitel 9 oder bei diesem Posaunen unterwegs sind, sind wir noch nicht ganz beim Zeugnis drin. Wir kommen dann gleich in Kapitel 10 und 11 dann zu dem Zeugnis der Kirche, wie wir in dem umgehen. Aber hier nochmal gerade sind wir in diesem Duktus drin. Es geht um die Katastrophen und diese Katastrophen haben unter anderem das Ziel, dass sie die Menschheit zur Besinnung bringen. Jetzt sind wir bei 4 Naturkatastrophen gewesen, die uns Christen auch treffen. Aber jetzt haben wir noch 2 weitere und die sind eigentlich noch viel furchtbarer. Das war jetzt der harmlose Einstieg. Jetzt hast du 2 furchtbare Katastrophen beschrieben hier, 2 Horrorszenarien, wobei das 5. das Schlimmste ist. Und das ist jetzt diese 5. Posaune beschreibt hier einen Engel, der einen Abgrund öffnet, einen dunklen Abgrund, und aus diesem rauchenden Abgrund der Unterwelt kommen diese Heuschrecken hoch. Heuschrecken, die gleich mal Dunkelheit mit sich bringen, auch an die Heuschrecken in Ägypten erinnern, wo große Finsternis auch mit einherkam. Eine dunkle Welt eröffnet sich hier, eine finstere Welt, sinnbildlich durch diese Heuschrecken hier beschrieben, die jetzt das ganze Land dunkel machen und alles wegfressen, alles zerstören. Eine zerstörende, dunkle Kraft tritt hier auf und die Heuschrecken verbinden sich nachher noch mit dem Gift und der Qual der Skorpione. Heuschrecken, die eine Wirkung haben wie Skorpione. Und dann werden diese Skorpione beschrieben und sie werden so detailliert beschrieben wie kaum etwas anderes in der Offenbarung. Das ist ganz furchtbar. Das sind Fratzen, die hier beschrieben werden. Und ich will es einfach mal zusammenfassen. Was wir hier sehen, ist eine Beschreibung einer dämonischen Realität, die dann auch nachher dem Teufel zugeordnet wird. Dieser Apollyon und dieser Fürst des Bösen, der genannt wird, der Engel des Abgrunds, Vers 11. Sie hatten einen König, einen Engel des Abgrunds. Sein Name heißt Abaddon und auf Griechisch Apollyon. Meine Deutung von dem ist auch mit Zunahme von anderen Parallelstellen, dass das hier der Teufel mit seinen Dämonen ist, der die Welt plagt. Geistlich, spirituell, dämonisch plagt. Und das sind Plagen, die so furchtbar sind, dass Menschen sich nur wünschen zu sterben und nicht die Gnade erleben, sterben zu dürfen. Das ist furchtbar. Das ist Hölle auf Erden. Das ist eine höllische Beschreibung, dass du geplagt wirst und dieser Plage kein Ende machen kannst. Und ihr Lieben, es gibt Menschen, die leiden an Katastrophen, an Krankheiten, an vielen äußeren Sachen. Das ist schon furchtbar genug. Das Schlimmste ist, Menschen zu erleben, die von auf dieser Dimension spirituell von Dämonen geplagt sind und sowas von Ängste haben, Schmerzen haben und nicht wissen, wohin damit. Ja, ganz, ganz furchtbar. Und das ist hier beschrieben, eine dämonische Realität. Der Teufel ist los. Der Teufel ist los. Hier ist eine finstere Macht der unsichtbaren Welt beschrieben. Ihr Lieben, wir sollen nicht glauben, dass tatsächlich Heuschrecken und Skorpione über diese Welt hüpfen. Nein, das ist eine Beschreibung von finsteren Mächten. Und ihr Lieben, wie viele Menschen, teilweise ganze Völker und Familien, sind geplagt, gebunden unter dieser Herrschaft des Bösen. Das ist übrigens in Europa auch so, nur dass wir dafür noch nicht ganz so den Blick haben. Gott hat mir persönlich in meiner Biografie den Blick dafür geöffnet, hat mich da einen Zugang zu erleben lassen, der sehr, sehr schwer war. Es verbindet sich mit einer der schwersten Lebensphasen von mir, auch mit Ängsten aus einer Erfahrung in Indonesien, Asien. Und seitdem bin ich für diese Realität sensibilisiert. Und als ich nach Südtirol kam, habe ich das nicht erwartet, dass das ein Teil meines Dienstes werden würde. Dass immer wieder Menschen auf mich zukommen, die nicht wissen, wohin. Und die gebunden sind in tiefsten Ängsten und die dämonische Phänomene erleben. Und die sind gequält, schlimmer als es alles andere quälen kann. Und die Frage ist, wie können sie da Befreiung erleben und vor allem, was macht das mit denen? Ich habe einen jungen Mann begleitet, der hat das bei seiner Mutter erleben dürfen, wie die frei wurde und sagte, ich will auch. Und ich habe ihm 2 Jahre lang, wenn er mich nachts anrief, kurz vorm Selbstmord und was er immer gesagt hat, geplagt, furchtbar. Sag ich, Jesus ist bereit, aber ich weiß nicht, ob du schon bereit bist. 2 Jahre später war er soweit. Sagte, entweder bringe ich mich jetzt um oder ich gehe noch mal zum Daniel und wir versuchen das Ganze. Und Gott hat große Gnade geschenkt, der ist körperlich geheilt worden und er ist von heute auf morgen frei geworden von diesen Ängsten und diesen Plagen, dieser dämonischen Realität. Aber das ist für mich auch so eine Erfahrung, die mich das jetzt nicht mehr so eigenartig erlesen lässt, weil ich weiß, ich habe nur eine ganz kleine Erfahrung mit dieser Welt gemacht, aber es gibt Realitäten, es gibt Menschen, Völker, auch unsere afrikanischen Freunde wissen um das sehr, sehr, sehr stark. Der Teufel ist los, nicht nur indem er verführen darf, sondern indem er eben auch hier plagen darf. Und das Interessante ist jetzt, dass diese dämonischen Plagen alle Menschen treffen, außer die Versiegelten. Das ist die fünfte Posaune, nimmt wieder die Kirche in den Blick, aber in diesem Fall nicht als die Kirche, die besonders geplagt ist, sondern als der Teil der Menschheit, die von dieser Plage ausgenommen sind. Denn die sind versiegelt. Die dämonische Realität kann den Christen nichts anhaben mittendrin. Das finde ich wunderbar. Das ist in der fünften Posaune drin. Die Versiegelten werden nicht getroffen, die Unversiegelten werden getroffen. Und das Faszinierende ist, dass der Teufel seine eigenen Leute tötet. Wen tötet der Teufel mit seinen Dämonen, seinen Untertanen? Wem schadet er? Denen, die nicht zu Jesus gehören. Und da sehen wir schon diese zerstörerische Kraft des Teufels, und wir werden später noch mehr davon sehen, der sich letztendlich gegen seine eigenen Untertanen wendet. Das Böse zerstört sich selbst. Allein das ist schon Gericht Gottes. Und später wird der Teufel sogar seinen Antichristen töten. Ja? Und die Hure Babels wird vom Teufel selbst getötet werden. Also das Böse zerstört sich selbst und schon darin liegt Gericht Gottes. Aber die Christen kann er nicht anrühren. Aber übrigens, das war für mich eine der großen Fragen, als ich aus Indonesien zurückkam, mit Phänomenen, mit Ängsten, mit Dingen. Und ich habe dann da auch einen Buddhisten an mich rangelassen mit einer Massage und Mantras über mir und so. Da war vieles drin. Und dann war die große Frage, kann ich als Christ besessen sein? Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir als Christen nicht besessen sein können, aber sehr geplagt. Ja, und das heißt, wenn ich auch heute diesen Realitäten begegne, gestern Morgen war eine Frau hier, die hat auch so eine ähnliche Geschichte, durfte ich auch mit ihr beten damals, dann gehe ich da erstens nie allein hin, weil ich großen Respekt habe vor diesen Realitäten und ich überlege mir gut, ob ich gerade die Power habe, das zu tun, weil ich weiß, dass es mir auch Kräfte ziehen wird. Ich werde es spüren. Ich werde sogar vielleicht ein paar Tage nicht mehr ganz so bei Kräften sein. Es raubt mir Energie. Aber es kann mich nicht überwinden. Ich habe keine Angst davor, aber ich habe Respekt. Ja? Ich bin überzeugt, dass wir nicht besessen sein können, dass diese dämonischen Realitäten über den, der unter dem Heiligen Geist versiegelt ist, keinen Zugang hat. Glaubt ihr wirklich, dass der Heilige Geist mich teilt, die Wohnung in mir teilt mit einem Dämonen? Glaubst du wirklich, dass ein Dämon nicht fliehen muss, wenn er da anklopft und sagt, ich will auch mal hier rein? Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann wird er sagen, da ist die Tür. Da ist die Tür. Und übrigens, mehr tue ich auch nicht in solchen Gebeten. Ich erinnere den Teufel und sage, du weißt, dass du verloren hast. Du hast kein Recht. Raus. Raus. Ganz einfach. Im Namen Jesu. Nicht in meinem. Im Namen Jesu. Tschüss. Und wisst ihr was? Er muss gehen. Ganz unaufgeregt. Weil der Heilige Geist seinen Raum nicht teilt mit Dämonen. Deshalb, ihr Lieben, das ist schon Evangelium, dass wir als die Versiegelten zwar das Ganze spüren können, aber mittendrin bewahrt sind. Das ist das Fünfte, die fünfte Posaune. Und mit der Botschaft dahinter, dass diese dämonischen Plagen eigentlich die Menschen in die Buße leiten sollen. Und ihr Lieben, das ist ja das Tolle. Wenn Menschen so geplagt sind, dass sie nicht mehr wissen, wohin. Außer zu Jesus. Und merken, nur bei Jesus erlebe ich diese Freiheit. Das ist eine Gnade, wenn Menschen sich durch diese dämonischen Realitäten zur Buße und zum Glauben führen lassen. Und das Drama ist, dass es hier nicht geschieht. Sechste Posaune ist dann, man könnte fast so ein bisschen sagen, eine Mischung aus dem ersten Siegel, aus dem sechsten Siegel. Es führt uns wieder so an das ultimative Ende. wo wirklich letztendlich jetzt sozusagen die Frage ist, was machen wir damit jetzt? Also schlimmer wird es nicht mehr. Jetzt müsste eigentlich Jesus kommen. Das letzte Toben des Teufels könnte man es benennen. Und es wird dargestellt mit einer Horde von Pferden aus dem Osten und verbindet sich so ein bisschen auch mit dem ersten Siegel, wo wir dieses weiße Pferd hatten oder mit diesen vier apokalyptischen Reitern. Aber da kommt eine Herde von Pferden und Rössern, die beschrieben werden mit furchtbaren Farben. Vor allem, sie kommen vom Euphrat und sie kommen also aus dem Osten. Eine militärische Bedrohung aus dem Osten wird hier beschrieben. Und das übrigens war das Angstszenario im Römischen Reich und übrigens seitdem immer wieder war die Bedrohung aus dem Osten. Müsst ihr mal ein bisschen hinterherdenken. Die Bedrohung aus dem Osten ist ein Angstszenario, das Geschichte hat. Das war schon im Mittelalter so, dass man im christlichen Westen die Bedrohung aus dem Osten befürchtet hat. Im Kalten Krieg hat man den Feind im Osten gefürchtet. Irgendwann hat ein Präsident Bush die östlichen Völker als die Achse des Bösen bezeichnet, hat mit dieser Angst gespielt. Und heute fürchtet man den großen chinesischen Feind im Osten. Also die Angst, die Bedrohung aus dem Osten ist fast sprichwörtlich. Und ich glaube, das soll geschehen. Es geht hier nicht darum, dass da tatsächlich jetzt ein Feind gemeint ist. Aha, Sie meinen also damals die Parther. Weil Rom hat eins gefürchtet, die Herden der Parther aus dem Osten. Denn der Euphrat war die östliche Grenze des Römischen Reiches und darüber hinaus wusste man nur, da wartet eine Riesenbedrohung. Die Parther. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt konkret sagt, da kommen die Parther. Auch nicht nur sagt, da kommen jetzt dann die Horden der Türken oder da kommen die Russen, da kommen die Chinesen. Aber mit dieser Angst wird gespielt und mit der Realität von militärischer Bedrohung. Und da wird Angst gemacht, da wird auch sich gegenseitig hier getötet. Und das wird dem Teufel oder auch diesen Mächten zugeordnet. Also das ist die sechste Posaune, diese unfassbare Bedrohung. Die Kraft der Rosse, die werden das hier auch beschrieben in Vers 19. Die Kraft der Rosse war in ihrem Maul und ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, mit denen taten sie Schaden. Ihr Lieben, das sind jetzt keine echten Pferde, die hier kommen. Das sind Bilder für eine furchtbare militärische Bedrohung. Und da können wir alles reinpacken, was sie auch in der Entwicklung der militärischen Bedrohung so getan hat, bis hin zu Giftanschlägen und was auch immer darin sein kann. Was können Menschen einander antun? Und wir haben es ja in jüngster Geschichte. Man gewöhnt sich so dran, an die Bombardierungen in Syrien. Was machen wir miteinander? Da ist die Atomwaffe mit drin, da ist alles, was man an militärischer Katastrophe damit verbinden kann, wo Menschen anderen Menschen Schaden tun. Und das wird hier beschrieben mit dem Ziel, dass sich die Menschheit bekehrt. Und dann mit dem Ergebnis, das geschieht nicht. Posaune 1 bis 6. Und ich glaube, wir sollten uns noch auch einen Blick in 10 und 11 hinein gönnen. Könnt ihr das noch? Schafft ihr noch? Ja. Ja? Ja, das müssen wir jetzt tun, weil so will ich uns nicht in den Tag entlassen. Denn jetzt wird nach diesen ersten 6 Posaunen wieder ein Blick in den Himmel geworfen. Jetzt kommen wir wieder aus der Erde hinein in den Himmel. Wir kommen in eine Szene hinein, die uns wieder vertraut ist. Das, auf das alles immer wieder zurückkommt, wird jetzt hier beschrieben. Und wir haben wieder das Büchlein. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Ihr Lieben, das erinnert an Gott auf den Thron, das erinnert an Christus. Hier kommt jetzt Gott wieder und das ist eine Botschaft an die Christen. Hier ist jetzt eine Trostbotschaft für uns wieder zu hören. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Es ist ein kleineres Büchlein, das Wort heißt nicht das gleiche wie in Kapitel 5, aber ich gehe davon aus, dass es die gleiche Realität beschreibt. Jetzt sind die Siegel gebrochen sozusagen und irgendwie hat jetzt auch schon hier Johannes ist in der Lage, hier schon auch ein bisschen hineinzuschauen. Es wird weitergeführt, schon auch hier die Botschaft dieser Rolle. Und er setzt seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Der ganze Kosmos unterteilt sich in Himmel und Erde. Die Erde unterteilt sich in Meer und Erde. Und die Menschheit und das Leben auf dieser Welt unterscheidet sich in Mann und Frau, könnte man sagen. Das ist so eine Zweiteilung, die etwas beschreibt. Meer und Erde heißt die gesamte geschaffene Welt, sozusagen. Da kommt der Engel rein jetzt. Und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Und da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe es nicht auf. Johannes, das hast du jetzt gehört, aber das hast du nicht aufzuschreiben. Das halten deine Hörer nicht aus. Auch spannend. Uns wird was nicht mitgeteilt. Wir haben keine Ahnung, was er da gehört hat. Soll er nicht aufschreiben? Das bleibt sein Geheimnis. Spannend. Vers 5, und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darin ist und das Meer und was darin ist, es soll hinvor keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Posaune oder seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündet hat bei seinen Knechten, den Propheten. Also 5:12. Es ist aus. Wenn jetzt die nächste Posaune kommt, sind wir am Ende. Macht euch bereit. Sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben wird und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündet hat seinen Knechten, den Propheten, Vers 8, und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht, und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein, und er sprach zu mir, nimm und verschling's. Und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang es. Und es war süß in meinem Mund wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern, Nationen, Sprachen und vielen Königen. Dem Johannes wird jetzt das Büchlein gegeben. Und in dem Büchlein heißt es jetzt, Johannes, es geht ja hier um die Botschaft, die Gott durch Christus an die Welt und an die Kirche weitergibt. Und du bist da noch mittendrin hineingenommen in diesen Auftrag, diese Botschaft weiterzugeben. Also bleib dran, dein Job ist noch nicht ganz vorbei, auch wenn es jetzt bald schon am Ziel ist. Aber Johannes, du wirst noch gebraucht, als Prophet, als Stimme Gottes, dieses Büchlein sozusagen weiterzugeben. Das ist eine Berufung, eine prophetische Berufung für den Johannes hier. Nimm das Buch, nimm die Botschaft und verleibe sie dir ein. Und du wirst merken, sie wird dir erstmal süß sein. Das heißt, sie ist für euch als Christen erst einmal gute Nachricht. Vergisst nicht, all das, was wir hier lesen, ist gute Nachricht. Die Hoffnung, die Offenbarung vermittelt Hoffnung, Zukunft, gute Nachricht, süß. Aber wundere dich dann nicht, wenn du es ein bisschen verdaust, dass es eigentlich auch schwer verdaulich ist. Ja, das ist die Offenbarung, das ist all das, was wir hier sehen. Es ist schwer verdauliche gute Nachricht. Okay? Schwer verdauliche gute Nachricht ist eigentlich eine Beschreibung der Offenbarung und all dem, was wir hier sehen. So eine kleine Botschaft, eine kleine Bestätigung hier nochmal, erinnert übrigens auch an Jeremia, der auch schon mal so eine Schriftrolle essen musste und genau das Gleiche erlebt hat, süß, bitter. Auch da erinnerst du dich immer wieder an gewisse Bilder und Botschaften aus der Heiligen Schrift. Aber er hat diesen prophetischen Auftrag bestätigt bekommen in Kapitel 10 und jetzt geht's weiter. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich. Und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Und ich möchte euch gleich sagen, dieses Kapitel 11 beginnt im Tempel und mündet im Tempel. Vers 19, der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar und es geschahen Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und großer Hagel. Wir haben hier ein Kapitel, das jetzt mit einem Tempel beginnt und mit einem Tempel mündet. Und man könnte jetzt überlegen, was für ein Tempel ist gemeint. Eine allererste Vermutung könnte damals gewesen sein, der Tempel in Jerusalem. Der kann aus meiner Sicht nicht gemeint sein, weil das Ganze viel zu bildlich hier beschrieben wird. Man könnte dann sagen, vielleicht ist es der Tempel aus Kapitel 4 und 5. Das ist dieser Thronsaal Gottes im Himmel. Das ist die Gegenwart Gottes. Aber das ist in diesem Fall auch trüglich, weil wir merken, was in diesem Kapitel beschrieben wird, passt nicht zu dem, was im Tempel Gottes und im Palast Gottes geschieht. Für mich die einzige Erklärung für dieses Kapitel ist, dass der Tempel hier das meint, was Paulus sagt, wir als Christenheit sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und da sind sich die Ausleger eigentlich auch weitgehend einig, dass man dieses Kapitel liest als eine Beschreibung der Gemeinde Jesu. Mittendrin, in der Endzeit, mittendrin in den Katastrophen, wird das jetzt sozusagen der prophetische Dienst der Gemeinde. Passt auch zu den Posaunen, wo wir gesagt haben, die Gebete der Heiligen wirken mit auch in das, was die Posaunen tun. Und hier wird jetzt das Gebet der Heiligen sozusagen ergänzt durch das Zeugnis der Heiligen, der Christenheit. Hier wird jetzt die Kraft einer leidenden Kirche beschrieben, der Tempel. Ja, das ist nur von vornherein so ein Vorzeichen, dass wir wissen, was jetzt hier kommt. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und wir werden jetzt hier merken, diese 42 Monate werden nachher nochmal wiederholt und zwar in Tagen ist die gleiche Zeit. Und dann sind es nicht nur die Tage, das sind auch 3,5 Jahre. Dreimal die gleiche Zeit, unterschiedlich dargestellt in Tagen, in Monaten und in Jahren. 3,5 Jahre, eine halbe Ewigkeit. Ja, also die heilige Stadt wird zertreten werden, eine halbe Ewigkeit lang von den Heiden. Ah, also ich ahne schon, es geht darum, dass die Gemeinde leidet und zertreten wird von den Heiden unter die Räder kommt, könnte man sagen. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen 1260 Tage lang. Das sind genau 42 Monate, die oben schon waren, angetan mit Trauerkleidern. Aha, jetzt haben wir hier also zwei Zeugen in Trauerkleidern. Ein Bild des Leidens, ein leidender Prophet. Propheten waren immer leidend. Propheten mussten immer für die Botschaft zahlen und leiden, die sie weitergegeben haben. Vers 4, diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Da habt ihr verschiedene Bilder, die reinkommen, die aber eigentlich das Volk Gottes repräsentieren. Ölbäume, Leuchter standen immer als Sinnbilder auch für das Volk Gottes. Auch eine Bestätigung, dass es hier um das Volk Gottes geht, das jetzt mit diesen zwei Zeugen sozusagen beschrieben wird als ein Zeugnis in dieser Welt, ein leidendes Zeugnis. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Wow, die haben Vollmacht. Es geht weiter, diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. An wen erinnert mich das nochmal? Elia, danke. Und sie haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. An wen erinnert mich das nochmal? Mose, danke. Elia und Mose. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich, schön, das wird hier so beschrieben, da wird schon gesagt, nicht wortwörtlich nehmen, Sodom und Ägypten, wo auch ihr hergekreuzigt wurde, weil das, ja, ist Jesus jetzt in Sodom gekreuzigt worden, in Ägypten? Nein, Sodom und Ägypten stehen geistlich für eine Welt, die Christus ablehnt. Und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Denn diese 2 Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott. Und sie stellten sich auf ihre Füße. Und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke. Und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben. Und der 1/10 der Stadt stürzte ein. Und es wurde getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen. Und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das 2. Wehe ist vorüber. Siehe, das 3. Wehe kommt schnell. Das ist jetzt schon eine Vorwarnung auf etwas, was später noch kommt. Aber dann kommt jetzt erstmal die 7. Posaune. Was haben wir da gerade gesehen? Wir haben eine Beschreibung der Gemeinde, der Christenheit, die ein leidendes Zeugnis sind. Märtyrer ist ja auf Griechisch das Wort. Maturia ist das Wort für Zeuge sein, auch wenn es dich viel kosten wird. Ihr sollt meine Zeugen sein, hat Jesus gesagt. Das ist das Wort Maturia. Und dass mich mein Zeuge sein auch ein Märtyrium kosten kann, das hat Jesus nie verschwiegen. Also hier geht es um das Zeugnis der leidenden Christenheit in dieser Welt, dargestellt von diesen beiden Zeugen, oder 2 Ölbäumen oder 2 Leuchter, beziehungsweise angedeutet Elia und Mose. Es wird gesagt, die Kirche hat ein kraftvolles Zeugnis in dieser Welt. Wir haben Autorität. Wir können Wunder bewirken. Das hat Jesus uns zugesagt, dass wir als Christenheit mitten in dieser Welt Macht zugesprochen bekommen. Und wir können hier absolut mitwirken an dem, was Gott tut. Und unten heißt es dann in Vers 10, dass wir eben sogar diese Welt mit gequält hatten. Diese Welt fühlt sich gequält durch das Zeugnis der Christenheit. Was heißt das? Das heißt, dass wir Christen einfach unangenehm sind, auch in dieser Welt, mit unserer Botschaft. Alleine Heilsbotschaft wird als unangenehm empfunden. Wir brauchen ja gar nicht Gericht predigen, wir brauchen nur Heil predigen. Aber das bedeutet ja, dass der Mensch auch in der Lage sein muss, Heil als nötig anzusehen. Und allein das tut weh. Die christliche Botschaft ist in dieser Welt sperrig, widersprüchlich trifft auf Widerstand, ist anstößig. Das ist das Wort. Die christliche Botschaft ist in dieser Welt anstößig. Und Menschen fühlen sich dadurch gequält, weil sie ständig an ihre Schuld, an ihre Verantwortung vor Gott erinnert werden. Und das will eine Menschheit nicht. Das heißt, wir Christen sind das unangenehme, schlechte Gewissen dieser Welt. Das heißt es hier. Die Kirche ist das schlechte Gewissen dieser Welt. Oh, möge die Kirche das auch hier und da wieder werden. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn außerhalb der Kirche und der Christenheit auch Dinge auch moralisch im Bach untergehen. Das macht mich sehr furchtbar traurig. Aber die größte Trauer empfinde ich, wenn das auch in der Kirche geschieht. Da, wo wir unter uns Christen sind, wenn wir da die Dinge nicht mehr beim Namen nennen dürfen und nicht mehr zu den Werten stehen dürfen, die uns ausmachen. Das ist das Problem. Die Katastrophe ist nicht, dass die Gesellschaft gottlos ist. Die Katastrophe ist, wenn die Kirche gottlos wird und diese Kraft nicht mehr hat. Diese unangenehme Wirkung, nicht mehr das schlechte Gewissen ist. Wofür gibt es denn die Kirche, wenn wir nicht mehr das schlechte Gewissen sein dürfen? Übrigens, ich bin ja nicht der Typ, der rumläuft, das wisst ihr. Und den Leuten schlechtes Gewissen macht. Eigenartigerweise, du musst einfach nur du selbst sein, noch so fröhlich, noch so positiv vom Glauben reden. Es wird auf Widerstand stoßen. Punkt. Ist einfach so. Du musst das gar nicht herausfordern. Es ist eine geistliche Realität. Das wird hier beschrieben und deshalb wird jetzt hier gesagt, dass es Widerstand geben wird und dass dieser Widerstand sogar auch Erfolg haben wird. Denn jetzt wird gesagt, dass diese beiden Zeugen getötet werden durch das Tier. Jetzt wird ein Tier beschrieben und das ist ein typisches Phänomen hier in der Offenbarung, eine Vorwegnahme. dass immer schon wieder etwas beschrieben wird, was noch gar nicht eingeführt worden ist. Das kommt erst ein paar Kapitel später, wird erst dieses Tier beschrieben. Da merkt ihr, wie die Dinge zusammengehören. Dieses Tier wurde uns noch gar nicht vorgestellt. Wir fragen uns jetzt, welches Tier bitte? Da muss nachher ein paar Kapitel warten, dann wird es beschrieben. Da kommt eine Realität vom Teufel geprägt und kämpft gegen die Kirche und sie überwindet die Kirche und die beiden Zeugen werden getötet hier in dieser Szene und sie liegen, ihre Leichname liegen auf dem Marktplatz und die ganze Stadt freut sich. Die Welt freut sich über den Untergang des christlichen Zeugnisses. Wow. Die eine Frage ist natürlich, was bedeutet es, dass dieses Zeugnis getötet worden ist? Das ist ein Drama. Wenn das Zeugnis der Christenheit getötet ist, der Teufel hat das Zeugnis überwunden, hat die bezeugende Stimme der Kirche zum Schweigen gebracht. Das ist furchtbar. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist ein Drama, wenn in einer Welt, die ohne Gott lebt und sich immer mehr entfernt von christlichen Werten, wenn das Zeugnis der Kirche zum Schweigen gebracht wird und wie tot darum liegt, da freut sich der Teufel. Da freut sich die antigöttliche Macht, wenn die Kirche ihre Kraft verloren hat. Wow, das ist Drama. Das Schöne ist, es sind nur 3,5 Tage. Das Zeugnis vorher der Kirche und das Ganze, das ist die 3,5 Jahre. Du hast hier 2 Zeitangaben in diesem ganzen Kapitel. Du hast die 3,5 Jahre beschrieben, auch in 42 Monaten oder in diesen Tagen. Das ist eine halbe Ewigkeit. Das ist aus meiner Sicht eine symbolische Beschreibung der Endzeit. Das ist die Beschreibung der Endzeit von Jesu ersten Kommen zu seinem zweiten Kommen. Es ist eine gefühlte halbe Ewigkeit, aber es ist eine gebrochene Zahl. Es ist die halbe Zahl der Vollkommenheit. 7 wäre das Ganze, wäre Ewigkeit. Und man auch die Ausleger, die sich entscheiden, auch die Offenbarung durchaus in ihrer symbolischen Sprache ernst zu nehmen, die sind sich alle einig und sagen, das ist eine Symbolzahl für die halbe Vollzahl, eine halbe Ewigkeit. Also das ist eine Zeit, die zu Ende gehen wird. Das ist kein Dauerzustand. Das ist die Zeit, die Gott irgendwann zu einem Ende führen wird. Also das ist eine symbolische Beschreibung der Zeit der Gemeinde bis hin zum Wiederkommen Jesu. Und diese Zeit, diese 3,5 Jahre sind geprägt vom leidenden, aber kraftvollen Zeugnis der Kirche. Aber mittendrin hast du dann 3,5 Tage. Auch wieder eine begrenzte Zeit, die dem Teufel gegeben wird, um das Zeugnis der Kirche auch mal zu unterbinden. Aber es sind eben erstens mal nur 3,5 Tage und zweitens auch wieder begrenzt. Der Teufel hat nicht die Freiheit, endlos sein Spiel zu machen mit uns und der Kirche seine Kraft zu rauben. Und das finde ich gewaltig. Das finde ich ganz gewaltig. Und dann siehst du nachher hier, dass eben Gott der Kirche wieder ihre Auferstehungskraft zurückgibt. Er erweckt das Zeugnis der Kirche zu neuem Leben. Und das ist die Katastrophe für den Teufel und für die Welt ohne Gott. Aber am Ende mündet alles da, dass das Zeugnis der Kirche wieder zum Leben erweckt wird. Als Katastrophe für das Böse. Da mündet das Ganze hier. Und das finde ich gewaltig. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen beschreibt den Werdegang der Kirche und der Kirchengeschichte, wo du immer wieder Phasen hast, wo eine Kirche ihre Stimme verliert, aber wo sie dann aus der Gnade und Kraft des Geistes wieder heraus ganz neu ihre Stimme gewinnt, Erweckungsbewegung erlebt, Aufbrüche erlebt. Und das kannst du auf die Kirche übertragen und auf dein eigenes Leben. Du hast vielleicht Phasen in deinem eigenen Glauben, wo du sagst, Mensch, ich habe so viel Kraft erlebt. Und dann wieder habe ich Phasen, wo meine Stimme des Zeugnisses irgendwie so schwach wird. Ja, manchmal kann es sogar gelingen, dass der Teufel uns auch den Glauben raubt und die Kraft raubt, die wir vielleicht immer hatten. Und es gibt so Phasen, wo wir es nicht mehr können. Aber das ist eine Phase, es sind 3,5 Tage. Wir haben Hoffnung, dass da wieder etwas belebt wird. Und das darfst du auch für dich erbeten, wieder zulassen. Herr, erwecke die Kraft deines Zeugnisses in meinem Leben wieder, damit ich hier dein gutes Wirken auch wieder mit begleiten oder mitprägen kann, miterleben kann. Und das Ende ist ja dann wieder dieses Phänomen mit den mit den Dingen, die auch so ein bisschen an die Wiederkunft Jesu erinnern, an dieses finale Gericht und so weiter, an dem wir dann beteiligt sind. Aber das ist also hier die Botschaft, die ich sehe, dass die Kirche berufen ist, in der Endzeit, in unserer Phase der Kirche, kraftvolles, leidendes Zeugnis zu sein. Und das dürfen wir nochmal kurz auch sagen, da wo die Kirche leidet, ist sie umso kraftvoller. Es ist ja ein altes Wort, auch von einem alten Kirchenvater, das begleitet uns ja schon immer, wo er sagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Je mehr man gegen die Kirche vorgeht, desto stärker ihr Zeugnis. Das ist ein Prinzip. Interessanterweise. Wo wächst die Kirche am stärksten? Heute, da wo sie am stärksten verfolgt wird. Da wächst sie am schnellsten. Unverschämt schnell. In China ist sie verboten und sie wächst unkontrollierbar. Unkontrollierbar. Eine leidende Kirche ist eine unfassbar kraftvolle Kirche. Denn das Lamm ist Löwe. Und so mündet das Ganze hier bei der siebten Posaune. Und der siebte Engel blies seine Posaune. Es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Blick in das Reich Christi. Und wir sind mit hineingenommen. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht und dass du herrschst. Hier wird also die Herrschaft Christi und die Herrschaft Gottes wieder besungen. Wir kommen wieder zurück, wo wir immer wieder hingeführt werden. Gott herrscht. Christus herrscht. Und die Völker sind zornig geworden, es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und zu vernichten, die Erde vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar und es geschahen Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und ein großer Hagel. Wo werden wir hingeführt? In diesem Fall mit der siebten Posaune. Da, wo uns das sechste Siegel hingeführt hatte und wo wir eigentlich mit dem siebten Siegel auch schon erwartet hatten, dass das kommt, nämlich die Wiederkunft Christi. Das finale Gericht, da will alles hin, mit der Wiederkunft Christi auch dann das letzte Gericht. Das wird hier beschrieben und wo letztendlich sich das Reich Gottes durchsetzt und wo Gott ein für alle Mal mit Christus klare, endgültige Verhältnisse schafft. Das ist, wo wir hier münden. Und wir werden erinnert, wir als Kirche, die wir aus Kapitel 11 kommen, wir sind dazu berufen, das Reich Gottes mitzubauen. Das ist das große Bild. An der Herrschaft Christi in dieser Welt teilzuhaben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das Gebet dieser leitenden Kirche. Dein Name werde geheiligt. Wie im Himmel, so auch auf Erden, was im Himmel schon Realität ist. Dafür stehen auch diese Szenen im Himmel, die stehen dafür. Der Herr herrscht. Wenn uns die Offenbarung immer wieder in den Himmel zurückholt, dann ist das Vater unser. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Herr, mit uns, durch uns, trotz uns, richte dein Reich auf in dieser geplagten Welt. Das ist die Botschaft dieser Kapitel und bei dem dürfen wir es fröhlich auch lassen für heute Morgen.